Die Wiese und die Welt. Ein Podcast über Biodiversität und Renaturierung. Hallo ihr Lieben, hier ist Emily. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt ist es ja schon ein ganzes Weilchen her, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben. Sommer, Semesterferien, die üblichen Verräter. Deshalb freuen wir uns jetzt umso mehr, dass diese erste richtige Folge nun tatsächlich gelauncht werden kann. Heute wird es um den Rahmen dieser Podcast-Reihe ganz allgemein gehen. Wir hinter diesem Podcast sind ja 5 Studierende und in unserem Minor Nachhaltigkeitswissenschaften beschäftigen wir uns unter anderem mit Artenvielfalt und ihrer Wiederherstellung. Beides ist wesentlich in der Nachhaltigkeitsdebatte und genau deshalb überlegen wir uns lösungs- und zukunftsorientierte Möglichkeiten für eine nachhaltige Welt voller summender Bienen und sprießender Wiesenlandschaften. Und das alles auf einer Streuobstwiese in Wendisch-Evern. Hier auf dieser Streuobstwiese fliegen überall Tiere durch die Gegend. Sie krabbeln am Boden entlang oder sitzen in den Bäumen. Hier befinden sich außerdem 15 verschiedene Obstbaumsorten, die alle in gleichmäßigem Abstand voneinander aufgestellt sind. So haben sie schön viel Platz, sich auszubreiten und ihre Äste in alle Richtungen zu strecken. Auch wenn man von der entfernten Landstraße manchmal Autos vorbeifahren hört, ist man hier hauptsächlich von Grün umgeben. Bäume, Wiesen und Wälder grenzen an die Streuobstwiese oder sind in naher Entfernung zu sehen. Und hier soll also Forschung stattfinden? Um euch einen genaueren Einblick zu geben, was hier eigentlich passiert und wieso die Projekte, die hier stattfinden, so wichtig sind, spricht Carlotta mit unserer Dozentin Jacqueline Loos. Und dieses Interview wollen wir euch jetzt mal vorspielen.
Okay, ja, liebe Jackie, herzlich willkommen auf jeden Fall zu dieser ersten Folge von Die Wiese und die Welt. Wir freuen uns total, dass du mit dabei bist. Und vielleicht erstmal so ganz prinzipiell eine Frage, was machst du an der Leuphana? Wie lange bist du schon da? Was hast du davor gemacht? Vielleicht einfach eine kurze Vorstellung.
Ja, hallo Carlotta, ich freue mich auch hier zu sein bei diesem Podcast und mein Name ist Jacqueline Loos. Ich bin Juniorprofessorin an der Leuphana-Universität am Institut für Ökologie und am Institut für sozialökologische Forschung. Und meine Juniorprofessur heißt Forschung für die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen. Und hier bin ich seit 2008 und werde noch bis 2024 hier an der Leuphana sein.
Okay, und was hast du davor gemacht?
Und zwar habe ich im Jahr 2015 promoviert zu einem agrarökologischen Thema in einem Projekt in Transsilvanien und bin danach nach Göttingen gegangen in die Arbeitsgruppe Agrarökologie unter der Leitung von Teja Czarnke.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Das ist ja auch auf jeden Fall das Thema, um was es hier so ein bisschen auch gehen wird in dem Podcast. Genau, wir sind ja Studierende, oder ich auf jeden Fall bin Studierende des Minors Sustainability Science, also Nachhaltigkeitswissenschaften an der Leuphana-Universität Lüneburg. Und ja, magst du vielleicht ein, zwei Worte zu dem Minor generell sagen? Um was geht's in diesem Studiengang? Was ist das Ziel des Studiengangs?
An unserer Universität gibt es ja seit, ich bin der Meinung, mittlerweile 16 Jahren diesen Fokus auf Umweltwissenschaften, der sich aus dem Bereich Kulturwissenschaften heraus entwickelt hat. Und innerhalb der Umweltwissenschaften ist sehr deutlich hervorgetreten die Wichtigkeit von interdisziplinärem Arbeiten in Bezug auf Umweltthemen. Denn Schadstoffverschmutzung der Luft oder Klimawandel sind ja nicht nur Themen, die durch den natürlichen Zustand betrachtet werden können, durch den natürlichen Zustand der Natur, sondern vor allem auch damit zusammenhängen, wie Menschen Entscheidungen treffen, was sie wertschätzen, wie zusammengearbeitet und priorisiert wird. Und dort gab es also von Anfang an in diesem Bereich Umweltwissenschaften sowohl naturwissenschaftliche Aspekte als auch sozialwissenschaftliche Aspekte hinsichtlich politischen Entscheidungen, der gesetzlichen Regelung und der ökonomischen Bedeutsamkeit. Und daraus hat sich weiter geformt, der Blick auf Nachhaltigkeit. Eine klassische Sicht auf Nachhaltigkeit sind diese drei Säulen, die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale. Und eine Denkweise, die uns wieder daran erinnert, dass wir letztendlich an die natürlichen Bedingungen unserer Umwelt geknüpft sind, nicht nur geknüpft sind, sondern davon abhängen. Und so hat sich im Laufe der Zeit dieser Fokus auf Nachhaltigkeit herausgebildet und auch über die Umweltwissenschaften hinaus auch als Leitbild der Universität verankert. In diesem Minor sind also vor allem Studierende eingeladen, die nicht Umweltwissenschaften studieren und sich trotzdem mit Themen der Nachhaltigkeit auseinandersetzen wollen. Die sind eingeladen, hier mitzuarbeiten und anhand verschiedener Probleme, die wir in der Umwelt, sag ich mal, in der weit gefassten Umwelt erkennen, daran zu arbeiten und Lösungen zu überlegen aus verschiedenen Perspektiven. Es ist also eine Mischung aus verschiedenen akademischen Disziplinen, die da zusammenkommen, als auch wirklich von Problemdenken hin zur Lösungsorientierung zu kommen. Und hier werden Kompetenzen erworben oder es wird eingeladen, Kompetenzen zu entwickeln, die dazu beitragen können, eine Gestaltung einzuleiten, die eben letztendlich der Nachhaltigkeit dienlich ist.
Vielleicht nochmal ganz kurz, um einen prinzipiellen Kontext zu schaffen. Wieso ist es denn so wichtig, aktuell eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen und zu fördern?
Es ist ja mindestens seitdem Rachel Carson das Buch über den stummen Frühling, The Silent Spring, veröffentlicht hat, bekannt geworden, wie drastisch die Einwirkungen des menschlichen Handelns sich auf die Natur auswirken und wie diese Auswirkungen letztendlich uns Menschen auch zum Nachteil gereichen können. Und es wird seitdem ja debattiert, dass wir nachhaltiger wirtschaften wollen, dass wir den Verlust an Biodiversität aufhalten wollen. Es wird aber auch gesehen, dass eine große Ungleichheit besteht. Zum Beispiel hungern immer noch sehr viele Menschen weltweit. Es gibt sehr große Diskrepanzen in der Verteilung von materiellen Gütern und auch Freiheiten. Letztendlich ist es also so, dass wir nicht nur jetzt schon, sondern schon seit nunmehr fast schon 40 Jahren ein internationales Übereinkommen haben über Ziele, wir sind da dran. Ja, wir versuchen es immer wieder durch verschiedene Regelungen, Gesetze, Veränderungen zu erreichen, diese Ziele der Nachhaltigkeit, nicht zuletzt seitdem die SDGs, die nachhaltigen Entwicklungsziele im Jahr 2015 nochmal revidiert wurden. Ja, seitdem arbeiten wir an diesen Themen und versuchen immer wieder, das in viele verschiedene Bereiche einzubinden, in die Politik das einzubringen, in die Bildung der jungen Menschen einzubringen, so wie das ja jetzt hier in diesem Kurs mit euch zusammen auch ist. Und ich denke, dass wir im Hörsaal natürlich über Stickstoffeintrag sprechen können und Bilanzen ziehen können und Biodiversitätsverlust benennen können. Aber wenn ihr draußen seid oder wenn wir gemeinsam draußen sind und den invasiven Japanknöterich wirklich mal sehen und anfassen können oder wenn wir bemerken, dass es zum Beispiel kleine Bienen gibt, nicht nur Honigbienen, sondern Wildbienen, die aber so einen wichtigen Beitrag leisten für die Bestäubung und was es bedeutet, wenn ein eigentlich magerer Boden aber völlig überdüngt ist und wie sich dies auf die Artenvielfalt auswirkt, dann ist das ein ganz anderes Lernen, was auch bei vielen unserer Studierenden sich darin geäußert hat, dass sie sich von einem Studiengang, der gar nicht implizit nachhaltigkeitsorientiert war, dann nach der Teilnahme an diesem Minor aber doch entschieden haben, im Masterstudiengang in die Richtung Naturschutz und in die Richtung Nachhaltigkeit weiterzugehen.
Weil du gerade auch den Aspekt mit Artenvielfalt und Biodiversität aufgegriffen hast. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Wort auch für das Seminar, in dem ich mich befinde. Das heißt Ecological Restoration for Sustainability, also Renaturierungsprozesse und die Wiederherstellung der Artenvielfalt, um mal zwei wichtige Stichworte zu nennen. Möchtest du vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen, um was es in dem Seminar geht?
Also es ist sehr schön, dass du nochmal ansprichst, dieses Thema Biodiversität und was alles dazugehört. Oft denken wir an Artenvielfalt, es geht noch weiter. Auch in unserem Ernährungssystem spielt ja Vielfalt eine Rolle. Und in unseren Streuobstwiesen, die wir anschauen, wird eine Sortenvielfalt gepflegt. Und das ist ein Aspekt von Agrobiodiversität, der wichtig ist, wenn sich die Umweltbedingungen verändern und Standortbedingungen eben nicht für alle Sorten optimal sind. Es gibt manche Arten, die können vielleicht mit Trockenheit besser umgehen, andere Sorten wiederum, die vielleicht stärkere Kälteeinbrüche vertragen können. Und hier haben wir einen Teil der Biodiversität, der aber auch Pflege braucht. Oftmals denken wir, wenn der Mensch nur die Finger davon lässt, die Natur Natur sein lässt, dann wird sich die Biodiversität schon erhöhen. Wir haben allerdings Evidenz vorliegen, dass dies gar nicht der Fall ist. Menschliche Eingriffe, Kulturlandschaften können sehr hohe Anteile an Biodiversität beherbergen, verschiedene Nischen und Strukturen aufweisen, die es in der Natur zwar auch gibt, aber an die sich die Natur auch über die Jahrhunderte angepasst hat. Und nun ist es so, dass wir diese Vielfalt auch für unsere Ernährung im Prinzip erhalten wollen. Und das finde ich sehr schön an diesem Ecological Restoration Blickwinkel. Wir können also auch einen Beitrag dazu leisten, dass manche solcher Landschaften, Kulturlandschaften erhalten oder wiederhergestellt werden. Das ist eben das, was wir auf diesen Wiesen in Wendisch-Evern jetzt beobachten. Wir schauen, wie sich über die Jahre entwickelt, wie viele Pflanzen dort wachsen, wie viele Schmetterlinge dort vorkommen, wie viele Falter wir beobachten können, indem wir Nährstoffe abtragen und so quasi einen Gegeneffekt schaffen zu dieser Überdüngung, die dort zuvor stattgefunden hat.
Magst du noch mal ein, zwei Sätze sagen, wieso ist Biodiversität denn wirklich so wichtig für uns oder für den ganzen Planeten eigentlich?
Ja, das würde ich dich am liebsten zurückfragen, Carlotta. Warum glaubst du, ist es wichtig?
Also, ich würde sagen, dass Biodiversität im Prinzip eine Art Basis auch unseres Lebens ist. Oder sie umfasst einfach quasi das ganze Ökosystem und das ganze Ökosystem ist im Prinzip die Basis dessen, wo wir leben. Und also ich meine, Natur und Biodiversität, das ist wirklich so ein komplexes System und jede Art hat ja auch ihre gewisse Funktion oder ihre Wichtigkeit auch in diesem komplexen System. Ich meine, das fängt ja wirklich bei den Insekten an, die eben wichtig sind für größere Tiere, die sich von Insekten ernähren und so weiter und so fort, auch wirklich diese Nahrungsketten, aber auch Arten, die einfach wichtig sind für die Pflanzen und für den Naturraum. Ohne die Natur, ohne die Pflanzen, ohne diese Erde, ohne den Planeten können wir halt auch einfach nicht leben.
Und es ist tatsächlich aus der Ökologie bekannt, dass ja, die Arten spielen eine Rolle in komplexen Systemen. Wir haben natürlich unsere Primärproduzenten, unsere Konsumenten, wir haben die Detrivoren, die alle einen Beitrag leisten dafür, dass zum einen Biomasse aufgebaut wird und zum anderen Biomasse wieder abgebaut wird. Das ist also so ein Kreislauf. Nun ist es in manchen Systemen auch so, dass nicht jede Art unbedingt eine komplett andere Funktion übernimmt. Also es gibt den Fall, dass manche Arten eine gleiche oder ähnliche Funktion, Ökosystemfunktion übernimmt. Und hier sprechen wir von einer sogenannten Nietenhypothese. Also wenn wir uns ein Flugzeug vorstellen, da gibt es nicht nur eine Schraube, die das Flugblatt quasi festhält, sondern es gibt mehrere Nieten. Denn wenn eine hinausfällt, dann gibt es immer noch die Sicherheit, dass die gleiche Funktion vollzogen wird. Und hier sprechen wir auch von einer Resilienz eines Ökosystems beispielsweise. Selbst wenn eine Art, die eine wichtige Funktion übernimmt, verloren geht oder mal ein schlechtes Jahr hat, ja, gerade bei Insekten haben wir ja auch große Fluktuationen zwischen den Jahren, dann kann trotzdem diese Funktion noch vollzogen werden, auch ohne dieses einzelne Organismus oder diese einzelne Art. Allerdings gibt es diesen Sicherungsgedanken. Das heißt, wenn genügend Arten vorhanden sind, die eine Funktion übernehmen, dann ist dieses System resilient gegenüber Veränderungen. Und wir haben mit vielen Veränderungen zu kämpfen, nicht zuletzt mit dem Klimawandel, mit der Stickstoffdeposition, mit anderen Umweltverschmutzungen auch. Wenn nun einige Arten wegfallen, dann kann trotzdem die Funktion vollzogen werden. Und je mehr Diversität wir haben, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass das System sich mit Hilfe dieser verschiedenen Akteure in dem Netzwerk, du hast es schon angesprochen, die Nahrungskette beispielsweise, das Nahrungsnetz, je mehr Akteure da sind, umso sicherer kann so eine Funktion eben aufrechterhalten werden. Es ist also im Prinzip eine Versicherung für uns Menschen auch, wenn man so will, dass wir die Funktionen und Dienstleistungen der Natur, wenn man so will, oder Ökosystemleistungen weiterhin nutzen können.
Jetzt waren wir ja gerade sehr auf einer, ich sage jetzt mal, Metaperspektive oder haben dieses Thema generell beleuchtet. Jetzt würde es mich nochmal interessieren, was denn wirklich, also unser Seminar findet ja auch, hat einen sehr starken Praxisbezug und findet auf einer, mitunter auf einer Streuobstwiese in Wendisch-Ewern, also nahe Lüneburg, statt. Was genau passiert auf dieser Streuobstwiese? Vielleicht hast du auch ein Beispiel, was momentan gerade dort getätigt wird oder welche Forschung dort gerade stattfindet.
Jetzt fragtest du nach Forschung. Im Prinzip seid ihr auf dieser Streuobstwiese gerade die Forschenden. Seit mittlerweile 4 Jahren oder sind es 5 Jahre? Das weiß ich nicht ganz genau, weil ich nicht ganz von Anfang an dabei war. Ich bin ja selbst erst im Jahr 2018 nach Lüneburg gekommen und dann in den Kurs eingestiegen. Daher kann ich es nicht ganz genau sagen, wann es anfing. Im Prinzip sind die Studierenden einer jeden Kohorte die Forschenden dort. Also ihr seid da draußen als Forscher und beobachtet im Prinzip, wo halten sich die Schmetterlinge auf, wo findet welche Bestäubung statt, wo sind Unterschiede in den Bodenbedingungen, wie entwickelt sich die Vegetation unterhalb der Bäume, die wir dort angepflanzt haben. Und ihr betreibt jedes Jahr eure eigenen Forschungsvorhaben, habt ein bisschen andere Forschungsschwerpunkte und gleichzeitig sammelt ihr Daten über mehrere Jahre, die uns am Ende helfen können, vielleicht nach einem Zeitraum von 10 Jahren, zu beurteilen, inwiefern sich beispielsweise der Stickstoffgehalt des Bodens verändert hat und inwiefern sich die oberirdische Biomasseproduktion verändert hat. Das ist die Forschung, die dort auf der Streuobstwiese in Wendisch-Ewern gerade stattfindet, um herauszufinden, welche Prozesse den Erfolg einer Restauration beschreiben können. Das andere zum Thema Praxisbezug ist, dass es ein Management gibt auf dieser Fläche. Und zwar wird genau dort in Wendisch-Ewern gemäht einmal im Jahr und es werden die Apfelbäume beschnitten, der Obstbaumschnitt, der notwendig ist.
Diese Woche zum Beispiel findet ja auch eine Nachtaktion dort statt. Es sollen Nachtfalter, oder vielleicht magst du einfach selber was dazu sagen, nicht, dass ich jetzt irgendwelche falschen Worte verwende. Was genau findet diese Woche nachts auf der Streuobstwiese statt?
Jede Kohorte bearbeitet ein bisschen unterschiedliche Forschungsfragen jedes Jahr. Und es sind insgesamt nun mehr Interessierte dabei. Also wir haben dieses Jahr doppelt so viele Studierende in dem Kurs im Vergleich zu den vorherigen Jahren, wodurch wir auch unterschiedliche und neue Aspekte mit beleuchten können. Und wo wir gerade beim Leuchten reden, wir werden diese Woche einmal nachts hinausgehen, um ein UV-Licht aufzustellen mit einem Gasenetz drumherum, um dann zu schauen, welche Nachtfalter dort auf der Fläche vorkommen. Das werden wir wahrscheinlich nicht nur einmal machen, sondern zu verschiedenen Zeitpunkten, denn die Nachtfalter werden teilweise nur bis zu 2 Wochen alt und verschiedene Arten kommen zu verschiedenen Zeiten des Jahres heraus. Und gleichzeitig wird ja eine Gruppe sich auf nachtaktive Lebewesen konzentrieren, um auch zu schauen, was denn eigentlich im Dunkeln so vor sich geht. Üblicherweise sollten wir solche Erhebungen auch wiederholen. So ist das mit den meisten wissenschaftlichen Untersuchungen. Wir sollten nicht nur einmal schauen und ein Fazit ziehen, sondern um Biodiversitätsmuster, gerade hinsichtlich der Jahreszeiten und anderen Abhängigkeit von anderen Bedingungen zu erfassen, sollten wir da auch Wiederholungen einbauen. Deshalb reicht es nicht nur einmal nach Vielfalt zu suchen, sondern mehrfach ist dort angebracht. Und ich kann mir in der Zukunft vorstellen, dass wir auch mal Fledermäuse mit aufnehmen, also mit Fledermausdetektoren mal dort hinzugehen, um zu schauen, ob das ein guter Platz ist für Fledermäuse, um dort auf Jagd zu gehen in der Nacht. Oder vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, nochmal so Laufkäferuntersuchungen dort zu machen in der Zukunft. Denn Diversität hat ja ganz viele verschiedene Aspekte. Es ist ja nicht nur die Artenvielfalt einer Gruppe, sondern es gibt zum Beispiel auch viele spannende Bodenorganismen, die häufig natürlich sehr klein sind. Und soweit ich weiß, wurde das auch noch nicht untersucht, ist aber ganz wesentlich für die Funktion des Gesamtsystems. Also es fängt wirklich schon mit der Beobachtung von Springschwänzen und anderen kleinen Tieren im Boden an.
Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage, und zwar hast du den HörerInnen dieser Folge etwas mitzugeben, wie man vielleicht auch im Alltag einfach Artenvielfalt schützen bzw. auch unterstützen kann oder nachhaltig leben kann?
Also zum Thema Artenvielfalt erhalten und unterstützen. Ich denke, dass es damit anfängt, Artenvielfalt oder überhaupt die Vielfalt zu erkennen. Und dafür darf man sich wahrscheinlich schon mal drauf einlassen, einfach mal hinzuschauen und wirklich zu schauen, wo es Unterschiede gibt und sich wieder Zeit zu nehmen, die Kräuter am Wegrand mal anzuschauen und zu beobachten, wie ein Schmetterling sich auf eine Blüte setzt und dort den Nektar saugt. Oder genauer hinzugucken, ob es einfach nur eine Wespe ist, die dort durch den Garten fliegt. Oder sieht sie vielleicht anders aus als die Wespe, die man an der anderen Ecke des Gartens sieht. Und diese Biene, die man dort sieht, ist das einfach eine Honigbiene oder kann man vielleicht eine Färbung erkennen? Wie sieht eigentlich dieser Haarflaum auf dem Thorax aus? Und die Fliege, die sich dort an der Wand niedersetzt, unterscheidet die sich vielleicht von der Fliege, die in einem anderen Raum gesehen wird? Also ich würde gerne Menschen einladen, die Augen wieder zu öffnen und Vielfalt nicht nur einfach als ja, Grünzeug abzutun oder Krabbelzeug abzutun und nicht einfach die Augen zu verschließen und zu sagen, ich weiß ja nicht, was es ist, deswegen ist es für mich nicht interessant, sondern sich darauf einzulassen und auch zu bewundern, selbst wenn man es vielleicht nicht weiß, wie es heißt. Denn durch das Beobachten ist es vielleicht der erste Schritt, um mal herauszufinden, was es ist. Und dahinter verbirgt sich natürlich eine wahnsinnige Entwicklung über Jahrmillionen. Also die Evolution hat uns mit so viel Reichtum beschenkt, will ich jetzt nicht sagen, weil das sehr anthropozentrisch klingt. Sie hat einfach so viele Facetten und Formen und es gibt ja fast, also wirklich an jedem möglichen Winkel der Erde verschiedene Formen des Lebens. Und ich bin der Meinung, dass durch ein Augenöffnen, sich darauf einlassen und kleine Schritte zum Erkennen, Benennen, da schon einen Unterschied machen können.
Ja, das ist doch eigentlich ein total schöner Abschluss hier. Dann würde ich sagen, ab raus in die Natur mit uns allen und Bienen beobachten, Käfer und was wir sonst noch so entdecken. Und liebe Jackie, ich bedanke mich total herzlich bei dir. Es war super spannend und hat mir total viel Spaß gemacht. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was noch so folgen wird bei uns, die nächsten Folgen. Und auch inhaltlich natürlich in dem Seminar, was sich auf der Streuobstwiese noch tut. Genau.
Schön, ja, ich freue mich auch auf euren Podcast und vielleicht könntet ihr auch mal eine Tonaufnahme dort machen und das Summen und Zwitschern vor Ort aufnehmen, damit die Hörer einen Eindruck bekommen.
Das haben wir tatsächlich sogar schon ein bisschen in der Intro-Musik mit reingepackt. Super. Ja. Ja. Okay, ja, schön, dann bis bald.
Ja, danke, Carlotta. Bis bald und viel Erfolg.
Ja, danke.
So, jetzt schalte ich mich auch wieder ein. Auch von mir ein großes Dankeschön an Jacqueline Loos für dieses schöne Gespräch. Jetzt habt ihr hoffentlich einen kleinen Einblick bekommen, worum es beim Seminar und hier im Podcast gehen wird. Und wir haben auch schon ein paar Anhaltspunkte für eine nachhaltige Gestaltung des Alltags bekommen. Die Natur und die Umwelt, die uns umgibt, wirklich wahrzunehmen und wertzuschätzen, ist ein wichtiger Schritt und die Basis überhaupt für eine nachhaltige Zukunft. Deswegen guckt doch mal, ob ihr bei eurem nächsten Spaziergang vielleicht etwas Neues in der Natur entdecken könnt. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut, geht viel raus und bis dann.